Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott an diesem Nachmittag. Ich war eigentlich auf hochsommerliche Temperaturen eingestellt. Was den Wetterbericht anbetrifft, haben meine Frau noch gefragt, ob sie mich heute ohne Krawatte gehen lässt und ohne Sakko. Dann hat sie gesagt, ja, dass bei mir die Schweißperle nicht zu sehr tropfen. Aber jetzt haben wir einen abkühlenden Regen bekommen, so ist halt manchmal. Ich vermute, über Holzgerlingen lacht weiterhin die Sonne, da komme ich her, da wohne ich, aber ich weiß es nicht. Psalm 100, da morgen beim Bibelkurs die Psalmen dran sind, morgen Vormittag und übermorgen Vormittag, habe ich gedacht, ich suche einen Psalm heraus. Und es ist immer ein bisschen schön, wenn man selber was raussuchen kann, dann kann man auch etwas suchen, was einem persönlich sehr lieb ist, und das ist Psalm 100 neben vielen anderen Bibeltexten. Ich möchte den Psalm zunächst lesen. Wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne mitsprechen. Ich schaue mal, ob das die gleiche Übersetzung ist, die ich habe. Ja, das sieht gut aus. Okay. Die Überschrift: ein Psalm zum Dankopfer. Jauchze dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Es wird immer wieder gesagt, die Psalmen sind das Gebetsbuch der Bibel. Das habe ich früher auch gesagt. Wenn ich sage, ich habe es früher gesagt, heißt es, ich sage es heute nicht mehr. Denn dieser Psalm ist schlicht und ergreifend kein Gebet. Nicht ein Gebet ist eine Du-Anrede Gottes. Das haben wir sehr viele in den Psalmen, aber wir haben auch Psalmen, die sind, wenn man es wirklich genau nimmt, eben kein Gebet. Dieser Psalm ist eine Einladung zum Lob, und zwar in universaler Weite, da werde ich gleich darauf zurückkommen. Und da dieser Psalm kein Gebet ist, möchte ich jetzt noch mit einem Gebet starten. Guter Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir die Zeit haben, dass du uns die Zeit gibst, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen können und dass wir durch dein Wort deine Stimme hören und dir begegnen. Und wir bitten dich von Herzen, schenke das auch in dieser Stunde. Amen. Was mir an diesem Psalm gefällt, er ist sehr kurz. Kurze Texte kann man besser überblicken. Ja, also wir könnten ja auch für heute Nachmittag Psalm 119 nehmen. Dann würde der Kaffee ausfallen, das Abendessen und die frühe Bettruhe. Aber nicht nur die Kürze des Psalms, sondern auch ein wunderbar komponierter Psalm. Wir begegnen in den Psalmen hebräischer Poesie, und es sind jetzt nicht alle Psalmen wie dieser Psalm 100, aber doch viele Psalmen sind wirklich poetische Kunstwerke. Und wenn ich es jetzt vergleiche mit einem Lied, dann haben wir einen Psalm mit 4 Strophen und jede Strophe hat 3 Zeilen. Also das ist, also jedem Mathematiker, logisch orientierten Menschen müsste das Herz in Sprüngen gehen, wenn er diesen Psalm liest. 4 Strophen, alle gleich mit 3 Zeilen durchkomponiert. Was dominiert, sind wirklich Aufrufe. Jauchze dem Herrn, diene dem Herrn, erkenne den Herrn. Also eine Einladung, sich an diesem Psalm persönlich und inhaltlich zu beteiligen. Nun, wir haben einen Psalm mit einer sehr kurzen Überschrift. für alle, die am Bibelkurs teilnehmen, das werden wir morgen besprechen, die verschiedenen Überschriften, die es bei den Psalmen gibt. Hier haben wir eine sehr kurze Überschrift. Sie lautet: Ein Psalm zum Dankopfer. Wir haben keine Verfasserangabe, wir haben keine Situationsangabe, wir haben nur das. Und deshalb bleibt hier, was Situation und so weiter anbetrifft, vieles vage. Oder man könnte spekulieren, aber mit der Spekulation habe ich es nicht so. Ein Psalm, klar, ein Psalm, dieses Stichwort haben wir sehr häufig in Psalmüberschriften, nicht immer, aber hier ein Psalm und dann zum Dankopfer. Wie ist das mit dem Dankopfer? Ein Dankopfer hat im Alten Testament jemand gebracht, wenn ihm etwas Gutes widerfahren ist. Also da war jemand schwer krank. Also es hatte jemand richtig heftig Corona. Wobei ich nicht weiß, ob es das damals schon gab, aber als Vergleich. Intensivstation und alles durchgemacht, Reha und dann wieder voll genesen. Was macht er jetzt? Der bringt ein Dankopfer und bedankt sich bei Gott für seine Hilfe. Aber jetzt kann es sehr gut sein, dass in dieser Dankopferfeier der, der jetzt wieder völlig genesen ist, dessen Gebet erhört wurde, zunächst einen Rückblick hält auf das, was ihm widerfahren ist. Und ein solcher Rückblick, wenn er nicht verbunden ist mit einem Dank- oder Dankopfer, nennt man Klage. Ich sage das bewusst deshalb, weil wir haben jetzt diesen Psalm gelesen, der ist ja von vorne bis hinten positiv, oder? Jauchzen, Freude, Frohlocken, Halleluja, alles toll. Aber es könnte sein, dass jetzt jemand hier ist, der sagt, das ist mir eine Nummer zu viel für heute. Eigentlich bin ich von meiner Situation her wo ganz anders. Und mir ist es immer wichtig zu sagen, jawohl, das hat auch Raum im Gebet und im Glauben, denn der größte Anteil der Psalmen sind Klagepsalmen und nicht Lobpsalmen. Die Klage hat einen Raum im Glauben, die Klage hat einen Raum in der Bibel, aber in diesem Psalm gar nicht. Auch das werden wir vielleicht besprechen in der kommenden Woche. Das ist eine Besonderheit der Bibel, dass sie in den einzelnen Texten nie das Ganze darstellt. Ich nenne das perspektivisches Reden, perspektivisches Denken. Wir haben reine Klagepsalmen und wir haben reine Lobpsalmen. Und jetzt haben wir heute einen reinen Lobpsalm. Jauchze dem Herrn alle Welt. So, noch etwas zum Dankopfer. Wir erfahren keine Situation hier, sondern im Grunde ist hier der Anlass eines Dankopfers universal aufgeweitet. Ja, also es wird hier, ich sage mal, eine sprachliche Form, die eigentlich im persönlichen Glauben seinen Platz hat, übertragen und verwendet für etwas ganz anderes. Und damit komme ich zum ersten Vers. Jauchze dem Herrn alle Welt, diene dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Die Freude triumphiert hier. Jauchzen, Frohlocken. In der ersten Zeile dieses ersten Verses die Einladung, jauchze dem Herrn, jauchzet, und dann haben wir eine Adresse und einen Aufruf, wer das tun soll. Jauchzet dem Herrn. Wunderschön, Herr, ist immer mit Großbuchstaben. Jawohl, so muss es sein, denn in dieser Schreibweise mit Großbuchstaben, Herr, mit Großbuchstaben, steht im Hebräischen der Name, wie Gott im Alten Testament angesprochen wurde, und der Name ist Yahweh. Das heißt also nicht, jauchzet einfach irgendeinem Gott, sondern jauchzet dem Herrn. Und das haben wir dann noch öfter, Sie können es mal erzählen, wie oft wir das haben. Damit ist dieser Psalm ganz klar an eine Adresse gerichtet. Das ist nun eine Besonderheit des biblischen Glaubens, darauf kommen wir dann im zweiten Vers noch einmal viel deutlicher zu sprechen. Jetzt in diesem ersten Vers, der Dank, der Jubel, das Jauchzen hat eine Adresse. Die Bibel stellt uns einen personalen und persönlichen Gott vor und dieser Gott ist nicht austauschbar. In der Bibel finden wir nirgends den Satz, Hauptsache ist, man glaubt, und der Schwabe würde jetzt sagen, ebbes. Nein, der Glaube, den wir in der Bibel begegnen, der Gott, der uns in der Bibel begegnet, ist konkret, er hat einen Namen und er ist nicht austauschbar. Das ist vor allem im ersten Gebot greifbar, wo es heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das macht Gott nicht mit. Und das ist Wesen des biblischen Glaubens im Alten und im Neuen Testament. Also jauchzt diesem Gott, unverwechselbar diesem Gott. Und wenn wir jetzt die Bibel durchpflügen würden, dann würden wir auf Kennzeichen dieses Gottes treffen. Und das ist ja dann Inhalt auch der zweiten Strophe. Jetzt, jauchze dem Herrn wer? Alle Welt. Unglaublich, universal. Jetzt muss ich aber etwas sagen zur Übersetzung. Jauchze dem Herrn alle Welt. Hier steht im Hebräischen das Wort Eretz. Und das Wort Eretz könnte auch Land bedeuten. Man könnte durchaus übersetzen, jauchze dem Herrn ganzes Land. Und dann wäre Israel gemeint. Und das wäre ja nicht abwegig für das Alte Testament. Mit welchem Recht wird hier übersetzt, jauchze dem Herrn alle Welt, oder ist die Übersetzung falsch? Psalm 100 schließt eine Psalmengruppe ab. Und diese Psalmengruppe geht von Psalm 93 bis 100 oder noch präziser von 95 bis 100. Und wenn Sie mal wegen Schlechtwetter nichts zu tun haben, dann rate ich Ihnen einfach mal diese Psalmengruppe zu lesen. Es ist aktuell meine Lieblingspsalmengruppe, deshalb ist auch Psalm 100 jetzt kein großer Zufall, dass ich den genommen habe. Und wenn Sie diese Psalmengruppe lesen, das sind zum Beispiel die Psalmen mit der Überschrift Der Herr ist König. Und wenn es um das Königtum dieses Herrn, dieses Jahwe geht, ist das Königtum immer universal. König und Schöpfer hängen sehr eng zusammen. Nicht Gottes Schöpfertum, Jahwe Schöpfertum ist universal und sein Königtum ist auch universal. Also der Herr ist König. Und dann ist in vielen dieser Psalmen ganz eindeutig die ganze Erde gemeint. Ich nehme nur Psalm 93, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Oder Psalm 98, singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Der Herr lässt sein Heil kund werden vor den Völkern, macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Also in dieser Psalmengruppe ist die ganze Erde angesprochen. Die ganze Schöpfung, und deshalb ist es aus meiner Sicht absolut richtig, wenn wir hier den Text haben, wenn hier übersetzt wurde, jauchze dem Herrn wer? Alle Welt, universal. Wir kommen nachher noch einmal darauf zurück, in anderen Strophen, dass durch diesen Psalm, wie gesagt, Und wie gesagt, eine kleine Anregung, die Nachbarpsalmen einmal zu studieren und zu sehen, wie hier immer diese Weite. Und dann muss man natürlich bedenken, wir sind mit dem Psalm 100 im Alten Testament. In der Israel-Phase der Heilsgeschichte. Und da gibt es immer wieder solche Texte, wo der Blick hinausgeht zu allen, zu den Völkern, zu der ganzen Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Bei dem Wort dienen ist eine Bedeutungsnuance. Das, was wir Gottesdienst nennen, da steckt das Wort auch noch drin. Dem Herrn dienen, das geschieht in der gottesdienstlichen Begegnung, wobei natürlich die Form des Gottesdienstes hier völlig gleichgültig ist. Wir haben so viele unterschiedliche Formen von Gottesdienst, nicht nur in der Gegenwart, sondern das gab es schon immer. Aber das Dienen, Gott begegnen im Gottesdienst, auch im gemeinsamen Gottesdienst, aber natürlich gibt es auch die Gottesbegegnung alleine in der persönlichen Andacht, in dem, was seit meiner Jugend bei mir stille Zeit heißt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Nicht, es gibt ja auch Dienst, Aufgaben, Verpflichtungen, das muss ich halt machen, ja, muss man wieder Rasen mähen, aber mach's nicht gern, ja. Wie ist unser Verhältnis zur Gottesbegegnung? Mit Freuden oder Last? Ah, ich sollte heute mal wieder die Bibel lesen. Ich sollte mal wieder. Ich sollte mal wieder beten. Ah, dann ist vielleicht besser, man lässt es bleiben. Diene dem Herrn mit Freuden. Wobei, verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt Phasen, da fällt es einem schwer. Das gibt's. Wenn das aber ein Dauerzustand wird, dann ist was geistlich schief. Ja. Die Begegnung mit Gott als Freude. Und jetzt, was geschieht im Gottesdienst? Also bitte richtig verstehen, Gottesdienst ganz breit verstanden. Das heißt nicht Sonntagmorgen 10 Uhr und Sonntagmittag 14 Uhr ist nicht Gottesdienst, sondern Gottesbegegnung kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das ist eigentlich die intensivste Form, wie man Gottesbegegnung beschreiben kann. Kommt vor sein Angesicht, das ist Gottesbegegnung. Wir sind in einer Ich-Du-Beziehung mit diesem Gott. Und das ist ja das Wesen des biblischen Gottes, dass wir ihm begegnen können, weil wir eine Adresse haben, dass wir mit ihm reden können, dass wir auf ihn hören können. Das ist Wesen des Gottesdienstes. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Warum? Weil er unsichtbar ist. Und weil er unsichtbar ist, sind wir auch schnell abgelenkt. Nicht, es ist ja viel leichter, wenn man jemand vis-à-vis gegenüber sitzt, steht und dann miteinander sprechen kann. Der Gott, an den wir glauben und über den wir uns freuen und dem wir dienen, den sehen wir nicht. Und deshalb ist das auch häufig ein Grund für Ablenkungen, dass man sich beim Gebet ablenken lässt, dass man sich beim Bibellesen ablenken lässt, dass wir uns in unseren Lebensbezügen von diesem Gott ablenken lassen. Kommt vor sein Angesicht. Sich das bewusst machen, wenn ich ihm begegne, ich begegne ihm vis-à-vis, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sich das immer und immer wieder klar zu machen. Jawohl, wir kommen vor ihn, wir kommen vor sein Angesicht, wir begegnen ihm. So, das war die erste Strophe. Die zweite Strophe. Die zweite Strophe beginnt wieder mit einem Aufruf: erkennet. Und jetzt kommen wir im Grunde zur inhaltlichen Seite des Gottesdienstes. Um was geht's denn im Gottesdienst? Und das ist sicherlich auch eine Kunst dieses Psalms, dass das in elementarer Weise mit zwei inhaltlichen Punkten angedeutet ist, die natürlich ganz viel beinhalten. Erkennet, es geht in der Gottesbegegnung um Erkenntnis. Erkenntnis ist ein ganz weit verbreitetes biblisches Wort. Und Erkenntnis meint nicht nur den Kopf, sondern Erkenntnis ist eine ganzheitliche Sache. Erkenntnis schließt den ganzen Menschen ein. Erkenntnis schließt das Gefühl ein, das Herz, das Denken, alles. Um was geht es jetzt inhaltlich? Es geht um zwei Dinge. Das könnte man jetzt auch sprachlich deutlich aufzeigen. Erkennet er ist Gott der Herr. Und dann ganz parallel formuliert in der Einleitung, erkennet, er hat uns gemacht. Wir können also hinter erkennen einen Doppelpunkt machen und dann zwei Zeilen. Erkennet, er ist Gott der Herr. Erkennet, er hat uns gemacht. Das heißt, es geht um Gott und es geht um uns. Es geht nicht nur um eine Gottesbeziehung, um eine Gotteserkenntnis, sondern es geht auch um die Menschenerkenntnis. Es geht um die Ich-Erkenntnis. Es geht um die Wir-Erkenntnis. Er-Erkenntnis und Wir-Erkenntnis oder Ich-Erkenntnis. Erkennet er, der Herr, ist Gott. Das ist jetzt, wie schon im ersten Teil, noch eine Präzisierung dessen, dass es um diesen einen Gott geht und nicht um Götter, um nicht um irgendetwas, was man glaubt, sondern es geht um diesen Herrn, wie gesagt, im Alten Testament mit dem Namen Yahweh. Und das ist jetzt eine sehr steile Aussage. Diese Formel, die hier steht, oder diese Wortverbindung erkennet, er, Yahweh, ist Gott, ist eine monotheistische Aussage. Er, Yahweh, alleine. Und wenn man sich das einmal vorstellt, dieses kleine Volk Israel in der Zeit des Alten Testaments, wenn man dieses kleine Volk vergleicht, hier hängen ja Landkarten, da kann man mal schauen, auf dieser großen Karte, da findet man ja Israel kaum. Dieses kleine Volk mit einem unglaublichen Anspruch, unser Gott Yahweh ist der Gott. Und daneben gibt es keinen zweiten. Nicht, wenn es in einem anderen Psalm heißt, die Götter der Völker sind Götzen. Allein der Herr Yahweh hat den Himmel gemacht. Unglaubliche Aussagen. Und die haben sich im Laufe der Zeit eher radikalisiert im Alten Testament. Und sich das deutlich zu machen, wie man dann damit umgeht, wie man auch mit der Tatsache umgeht, dass es selbstverständlich andere Religionen gibt mit ihren Ansprüchen. Aber hier der Anspruch der Bibel ist ganz eindeutig. Und neutestamentlich müssten wir dann sagen, der dreieinige Gott ist der Gott, zu dem es keine Alternative gibt. Ich denke an das Wort von Jesus in Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, eine inhaltliche Seite der Gottesbeziehung, der Gottesbegegnung ist ihn erkennen. Gott erkennen. Und da könnte man jetzt natürlich inhaltlich ganz vieles anfügen. Das ist ja eine ganz verdichtete Sache hier, ein ganz verdichteter Satz. Yahweh erkennen. Was bedeutet das? Ich nehme einen Punkt heraus, der mir einfach, wenn wir von Yahweh reden, vielleicht der wichtigste ist. Wir haben ja im 2. Mose 3 eine Erklärung des Yahweh-Namens. Ja, Mose wird berufen und er soll Israel aus Ägypten führen. Und dann sagt er zu Gott, ja, was soll ich den Israeliten sagen, wer mich gesandt hat? Was ist denn dein Name? Und dann gibt es ja dort diese Erklärung, 2. Mose 3, Vers 14, ich bin der Ich Bin. Kann man groß rätseln, was das bedeutet. Ich meine, es sei gar nicht so schwer. Denn ein paar Verse davor steht, die gleiche Verbform, die gleiche Wortform, ich bin der Ich Bin, hat ja zweimal die gleiche Verbform, verbunden mit der Relativpartikel, ich bin der Ich Bin. Und dann kommt in Vers 12 die gleiche Verbform, die gleiche hebräische Verbform, und dort heißt es, ich bin mit dir. Und meines Erachtens ist das die Erklärung des Namens. Dass dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem Mose sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir in deinem Alltag, ich bin mit dir unterwegs. So wie es dann Jesus sagt am Ende des Matthäusevangeliums im Missionsbefehl, meines Erachtens ist das eine Auslegung des Yahweh-Namens, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Schöpfer Himmels und der Erde, der zu einzelnen Personen sagt, ich bin mit dir. Das ist Yahweh erkennen. Dieser Gott ist mit mir heute und morgen und übermorgen, an jedem Tag, an jedem Ort. Ich bin bei euch alle Tage. Das ist also die Erkenntnis Gottes, dazu könnte man noch viel sagen, aber heute nicht oder ich nicht. Zweite Erkenntnis, er hat uns gemacht. Natürlich geht es auch hier um Gott, aber jetzt geht es auch um uns. Er hat uns gemacht zu seinem Volk. Der Schöpfer schafft in der Geschichte Neues. Und es gibt zwei ganz entscheidende Schöpfungen in der Geschichte. Und die eine ist die Erschaffung Israels und die andere ist die Erschaffung der Gemeinde. Das sind die zwei größten Schöpfungswerke Gottes innerhalb der Geschichte. Außerdem macht er noch ganz viel anderes. Also Gott ist ja ständig am Schaffen. Ja. Also für alle Schwaben unter uns, wenn man uns so nachsagt, wir sind Schaffer. Also Gott schafft noch mehr wie mir. Ständig, unablässig. Was der heute schon alles geschafft hat, obwohl Sonntag ist. Unglaublich. Aber die markantesten Schöpfungswerke Gottes, bitte, in der Geschichte, ist die Schaffung Israels und die Schaffung der Gemeinde. Nicht? Wir haben in 1. Mose 12, Vers 2, das gleiche Verbum wie hier. Da sagt Gott zu Abraham, ich will dich zum großen Volk machen. Machen, schaffen. Israel ist ein Werk Gottes in der Geschichte, das bewusst von Gott gemacht ist. Und jetzt übertragen auf uns können wir dasselbe sagen von der Gemeinde. Er hat uns gemacht. Und jetzt und nicht wir selbst. Dass die Geschichte von Gottes Seite her so läuft, ist sein Schöpfungswerk und nicht unser Vorschlag. Wir nehmen das nur wahr, wenn uns Gott berufen hat und wenn wir das erkennen. Er hat uns gemacht. Er hat Israel gemacht. Er hat die Gemeinde gemacht und nicht wir selbst. Und wenn das Gott nicht so gewollt hätte, würde die Geschichte Gottes mit dieser Welt anders verlaufen. Nicht, Gott könnte auch anders. Aber er hat so gemacht. Und jetzt stoßen wir auf eine interessante Beobachtung, nicht? Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk. Ja, kann man das jetzt nicht doch nur von Israel sagen? Er hat uns gemacht zu seinem Volk. Ja, aber wenn es oben heißt, alle Welt, ist dann plötzlich das Volk nur noch Israel. Und jetzt merken wir, wie Begriffe, die auf Israel zunächst bezogen sind, schon im Alten Testament eine Weitung erfahren. Und das haben wir dann im Neuen Testament ganz eindeutig. Ich habe vorher extra noch einmal nachgeschlagen. Offenbarung 21, Vers 3. Da heißt es ja, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und dann viele Übersetzungen, Sie können mal prüfen, was Sie für eine Übersetzung benutzen. Und sie werden sein Volk sein. Im Griechischen steht hier ganz eindeutig eine Mehrzahl. Und sie werden seine Völker sein. Und jetzt merken wir, da wird ein Begriff, der zunächst Israel reserviert ist, wird übertragen auf die Gemeinde aus den Völkern. Und so wird das Thema, das Volk und die Völker, zu einem Thema seit Jesus und auch schon vorher, schon auch im Psalm 100. Ich denke, die intensivste Übertragung solcher alttestamentlichen Begriffe haben wir in 1. Petrus 2, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, bezieht sich auf 2. Mose 19, das heilige Volk, schreibt Petrus zur Gemeinde, das Volk des Eigentums und so weiter. Natürlich darf man die Größe nicht verwischen, aber was hier geschieht, schon im Alten Testament, ist für mich vom gesamten göttlichen Geschichtsplan her eine unglaubliche Sache, dass wir hier schon bei dem Volksbegriff eine Ausweitung haben. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk. Das können wir nicht selber machen. Das ist eine Entscheidung Gottes. Und zu Schafen seiner Weide. Könnte man jetzt eine kleine Auslegung zu Psalm 23 anschließen, dem bekannten Schafspsalm oder Hirtenpsalm. Dritte Strophe haben wir wieder eine Einladung jetzt in mehr räumlicher Hinsicht. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Das Wesen des Gottesdienstes führt immer in die Gemeinschaft. Ich habe vorher bewusst gesagt, es gibt auch den persönlichen Gottesdienst zu Hause, die Andacht, die stille Zeit, aber das ist nur eine Seite. Die andere Seite ist die Gemeinschaft. Gehe zu seinen Toren ein mit Danken. Hier haben wir jetzt den Tempel als Vorstellung, als Hintergrund. Zu seinen Vorhöfen mit Loben, die Vorhöfe, das ist der Bereich für das allgemeine Volk, der Tempel selber und vor allem das Allerheiligste sind Priestern und Hohepriestern vorbehalten. Und natürlich wird hier das Bild total gesprengt. Jauchze dem Herrn, alle Welt komme zu seinen Toren mit. Also alle Welt hat im Tempel keinen Platz. Klar. Aber das Bild, das dahinter steht, ist die Einladung zum gemeinsamen Gottesdienst. Hier bekommt der Gottesdienst seinen Höhepunkt. Und was geschieht hier, noch einmal zusammengefasst, lobet seinen Namen. Nicht? Wir haben hier mehrmals den Namen Herrn, Herrn, Herrn. Wie gesagt, im Hebräischen steht hier der Name. Der Name meint immer die Person, der Name meint das Wesen der Person. Und dieser Gott soll gelobt werden. Vierte Strophe. Die vierte Strophe ist eine Zusammenfassung. Das haben wir auch in vielen Liedern, nicht? Die letzte Strophe ist nochmal anders wie die ersten. Will jetzt keine Beispiele nennen, aber das kann man ja selber studieren bei Liedern. Es ist im Grunde eine Schlussbegründung für alles, was wir zuvor gelesen haben. Denn der Herr ist freundlich. Und statt freundlich würde ich lieber übersetzen, denn der Herr ist gut. Also Gott ist nicht einfach der, der so ein 5 cm Freundlichkeit hat, eben von hier bis hier so, und der Rest ist nicht so besonders, sondern das ist ein Wesensmerkmal. Übrigens, dass wir sehr häufig lesen, diese Wendung, ja, Jahwe ist gut. Das ist sein Wesen. Das ist die Erfahrung mit ihm und deshalb bringt man ihm eine Todah, ein Dankopfer. Deshalb die Freude, die hier diesen Psalm durchzieht. Und da möchte ich auch allen Mut machen, wer das jetzt gerade nicht so aus tiefstem Herzen mitsprechen kann. Die Psalmen geben uns so viele Beispiele der Klage. Und wem es zum Klagen ist, der soll klagen. Aber die Zeit geht vorbei. Das ist das, was wir an den Psalmen lernen. Die Psalmen lehren in vielfältiger Weise einen Weg von der Klage zum Lob. Sie verbieten die Klage nicht, sondern sie lehren, wem es zum Klagen ist, der soll klagen, aber die Zeit der Klage geht vorbei. Und dann kommt das Dankopfer. Und dann kommt die Erkenntnis, denn der Herr ist gut. Er hat es gut gemacht. Zur Konfirmation habe ich ein Büchlein bekommen mit dem Titel Trotz allem war es am Ende gut. War eine Biografie. Für einen 14-Jährigen war es nichts. Also da wäre 20 Mark damals besser gewesen für mich. Wie ein Büchle, für das ich viel zu jung war, nicht. Damals, als ich noch eben jung war, können Sie sich vorstellen, da war der Krieg nicht so weit weg wie heute, war eine Kriegsbiografie mit vielen Irren und Wirrungen und dann am Schluss, trotz allem war es am Ende gut. Hinter dem Titel stehe ich voll und ganz, nur nicht als Konfirmand. Denn der Herr ist gut, diese Erfahrung zu machen. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen und so weiter. Und seine Gnade bleibt. Seine Gnade bleibt. Es steht ein Wort im Hebräischen, das ist mein hebräisches Lieblingswort. Das heißt Chesed. Chesed. Und da ist alles Positive drin, was man sich nur vorstellen kann. Also so ein richtiger Obstsalat. Alles Gute drin. Man kann das Wort wiedergeben mit Liebe, mit Güte, mit Gnade, mit Barmherzigkeit. Das Problem ist, für alle diese Worte gibt es auch andere hebräische Begriffe. Aber das alles ist Güte. Und das ist die Herzenseinstellung Gottes. Erkennet den Herrn, seine Gnade bleibt. So, und wenn Sie sich jetzt auf die Psalmentdeckungen machen, ich habe vorher gesagt, Psalm 93 bis 100, ich tue es jetzt ein bisschen, die Psalmengruppe noch größer machen, das könnte ja sein, es regnet zwei Tage, dann ist die Psalmengruppe zu klein von 93 bis 100. Dann lesen Sie Psalm 90 bis 106. Das ist das vierte Psalterbuch. Und unterstreichen Sie das Wort Gnade. Das ist ein Hauptwort im Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer, dieses Wort Chesed. Große Gnade. Ja, der Schwabe würde sagen, ein Haufen. Gott hat einen Haufen Gnade. Ein ganzer Haufen. Und seine Gnade währet ewiglich und seine Wahrheit für und für. Und das, was hier Wahrheit meint, ist nicht Richtigkeit, sondern Zuverlässigkeit. Auf die Wahrheit kann ich mich verlassen. Und deshalb hat dieses Wort auch die Bedeutung Treue, Wahrheit und Treue. Die ist zuverlässig. Auch hier zwei Kernworte aus dem Alten Testament. Seine Gnade währt ewig und seine Wahrheit für und für. Ich spreche noch ein Gebet. Herr, du großer Gott, du Schöpfer von Himmel und Erde, du König aller Könige und Herr aller Herren, gib, dass wir dich erkennen, dein Wesen, und dass wir im Gegenüber zu dir uns erkennen. Und gib, dass wir immer wieder, egal wie es uns geht, in unserem Leben zurückfinden zu diesem Lob und mit einstimmen können. Jauchzet dem Herrn mit Freude. Amen. Ich habe eine kleine persönliche Ansage. Ich werde mich jetzt sofort verabschieden. Ich habe noch einen weiteren Dienst heute Nachmittag und habe bei der Planung nicht bedacht, dass wir Ferienzeit und Urlaubsverkehr haben. Und die Verkehrsdaten heute Morgen oder schon heute Mittag noch haben mich nicht zu Begeisterungsstürmen verleitet. Ich muss auf die A8 und wer sich hier im Süden auskennt, der weiß, A8 ist der größte Parkplatz von Deutschland, weil man hier in der Regel steht und nicht fährt. Ich danke für Ihr Verständnis.
Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Und wir sind ja froh, dass morgen Fortsetzung ist. Morgen 9.45 Uhr geht es weiter mit dem Psalmenstudium. Behütete Fahrt und liebe Grüße an Elfriede. Frau Schmid war hier auch in der Bibelschule gewesen. Ja. Die singen wir nachher noch. Jetzt noch das versprochene Wort zu diesem besonderen Datum heute. Es gibt eine Folie, da steht ein besonderes Datum. Ja, ja genau, 15. August, es wurde vorhin schon genannt, 21. Zufällig haben Schwester Elfriede Kemmler und Caroline Faber in ihrem FSJ das wieder hervorgeholt. Es war kein Geheimnis, aber manchmal hat man ja Sachen auch im Schrank, die man nicht weiß. Und gemerkt, dass während dem Bibelkurs genau an diesem 15. August 100 Jahre Bibelstunde Aidlingen. Es war etwas sehr Modernes, was damals passiert ist. Ein junges Mädchen aus Aidlingen hat in Stuttgart an ihrem Arbeitsplatz die Bibeltreffen mit Christa von Fiebern kennengelernt und ist dadurch richtig aufgelebt und hat richtig Feuer gefangen und war zu Hause in Aidlingen und hat sich gewünscht, dass in ihrem Dorf Aidlingen auch so etwas passiert. Und dann, Schwester Elfriede hat mir das kopiert aus dem Archiv. Ich lese es mal in der Sprache von damals. Wie bei allen Werken des Glaubens war auch hier der Anfang klein. Beachte nicht den Tag kleiner Anfänge, Klammer. Einige Mädchen ließen sich von einem jungen Gotteskinde sagen, wie man auf den schmalen Weg kommt, wie glücklich man da ist. Ferner erzählte sie ihnen von dem gesegneten Verein in Stuttgart in der oberen Bachstraße. Da wurde der Wunsch laut, wenn doch in unserem Ort auch solch ein Kreis entstünde. Dieser Wunsch wurde August 1921 der Leiterin des Stuttgarter Vereins Fräulein von Fiebern unterbreitet. Bald darauf kam die Nachricht von dort, dass, wenn wir einen geeigneten Raum hätten, schon am 15. August zwei Helferinnen kommen würden, um ein Bibelstündchen zu halten. Gerne gaben die Eltern von Luise Weinbrenner ein Zimmer zu diesem Zweck her. Mitten in der Ernte luden wir die Mädchen und Frauen ein und am Sonntag am Sonntag zu uns zur Bibelstunde zu kommen. Es gab sehr erstaunte Gesichter. Der Sonntag kam und mit ihm die beiden Helferinnen, Fräulein Julie Funke und Fräulein Bürgle, auch eine ganze Anzahl junger und älterer Frauen und Mädchen aus Eidlingen kamen herbei, in größter Spannung der Dinge wartend, die da kommen sollen. Und der Text lautete: Geht ein durch die enge Pforte. So viel aus dem Archiv. Wir haben noch ein kleines Bild aus Eidlingen. Das war ja enorm, wie dieser Dienst seine Kreise zog bei vielen Frauen und Mädchen. Und aus diesem Bibelstündchen in einem Wohnzimmer wurden noch mehr. Es gibt eine Zeichnung, wo jemand mal die Kreise, Bibelkreise, Bibelgruppen aufnotiert hat, die im Lauf der Zeit entstanden sind. Ja, und das vor 100 Jahren war der Anfang der Bibelstunde. Und wir spüren etwas, wenn wir Berichte hören, wir spüren etwas von der konkreten, verändernden Kraft des Wortes Gottes. Wenn Gott spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Durch den Umgang mit der Bibel geschehen Dinge, die durch kein Studium, durch keine andere Lektüre passieren können. Und Schwester Anne hat vor Freude über dieses Datum spontan ein Mini-Zeichen verteilt: Gottes Wort bewegt. Dieses Motto gehört zu unserem Werk und damit rechnen wir auch in den nächsten 100 Jahren. Aber auch in den nächsten Tagen im Alltag und hier im Bibelkurs. Wir freuen uns über das, was Gott geschenkt hat und sind zuversichtlich, dass er weitermacht. So bleibt ein herzliches Willkommen zum Bibelkurs in der nächsten Woche. Die nächste Bibelstunde heißt Gemeinde in der Zerreißprobe von Kurt Schneck. Er wird dann die Woche danach halten zur Offenbarung und zur Apostelgeschichte. Die ausführlichen Pläne zum Bibelkursprogramm liegen an verschiedenen Stellen im Raum und Sie finden es auch im Internet. Wie gesagt, herzlich willkommen auch als Tagesgäste. Jetzt singen wir noch die nächsten Strophen von dem Lied und Ulrich Rüsch betet zum Schluss noch um den Segen.
Ich bete noch um den Segen für diesen Tag, für die neue Woche und die Tage, die noch kommen. Der segne euch und behüte euch. Der lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Der Herr ist so segne euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.